Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem. Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, wenn der Druck von außen zur Gefahr wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Auch heute wollen wir wieder erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Ich bin Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge spreche ich mit einem Piloten, der mit Nachdruck dazu ermutigt wurde, einen Flug bei schlechtem Wetter durchzuführen. Was er dabei empfunden hat und wie das Ganze ausging, wird er uns gleich erzählen. Wenn auch dir etwas Aufregendes beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht und würden uns noch mehr freuen, bald hier mit dir sprechen zu dürfen. Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com. Ja, doch nun zu meinem heutigen Gast. Moin und schön, dass du da bist.
Hallo Martin.
Bevor wir zu dem Erlebnis kommen, was ich gerade schon angeteasert habe, erzähl uns doch ein bisschen von dir. Wie bist du zum Fliegen gekommen und was fliegst du so?
Ich fliege aktuell bei einer größeren deutschen Fluggesellschaft und in meiner Freizeit bin ich der Kleinfliegerei immer noch sehr verbunden und bin dort des Öfteren mal mit einer ganz klassischen 172er Cessna unterwegs. Also schön SEP, VFA, schön Wetterfliegerei mit Genuss und Spaß in meiner Freizeit. Weil ich glaube, dass uns alle, auch alle, die vielleicht jetzt zuhören, eins verbindet und das ist die Faszination Fliegerei, von der ich denke, wir alle gar nicht wegkommen und auch nicht weg wollen.
Okay, also du fliegst beruflich größere Flugzeuge, IFA, privat auch noch VFA. Was ist dein Lieblingsflugzeug?
So sieht es aus, also beruflich weltweit unterwegs. Und das Lieblingsflugzeug, welches ich generell aus der Fliegerei gut finde, ich finde den A350 ganz toll. Und mein Arbeitsgerät und das, was ich in der Freizeit fliege, eigentlich auch.
Okay. Gibt es irgendwelche Personen, Flugzeuge, Erlebnisse, die dich in deiner bisherigen fliegerischen Laufbahn besonders geprägt haben? Irgendwas, was da hängen geblieben ist?
Ich habe kein ganz spezielles Erlebnis, wo ich sage, das ist mir hängen geblieben, außer vielleicht ein paar, unter anderem das, warum wir uns hier heute treffen. Ansonsten erinnere ich mich einfach sehr gerne an die Ausbildungszeit, an die Zeiten, in denen man viel vom Fliegen geträumt hat und sich immer gewünscht hat, dass das irgendwann wahr wird, an die ersten Flugstunden, an den ersten Soloflug. Also das weiß ich wirklich nur, an welchem Tag, um wie viel Uhr das war, wie sich das anfühlte, wenn der Fluglehrer das Flugzeug verließ, wie viel kleine Performance auf einmal auf so einer 152 herauszuholen war. Sowas natürlich. Und ansonsten, denke ich, begleiteten uns alle Freundschaften während der Ausbildung. Und auch wenn wir jetzt fliegen, ist es ja faszinierend, dass Flüge nie gleich sind. Das Wetter ist immer ein bisschen anders. Die Natur, die Landschaft sieht immer ein bisschen anders aus. Die Destinationen sind immer leicht anders. Fluggäste. Also so facettenreich und so abwechslungsreich, wie wir arbeiten oder wie wir unser Hobby, wie wir unserem Hobby nachgehen dürften. Passiert das auch in vielen anderen Bereichen, aber das ist schon sehr besonders, finde ich.
Okay, also das abgesehen von den üblichen Highlights einer fliegerischen Laufbahn, wie im ersten Alleinflug, ist eigentlich jeder Flug ein Highlight, der einen prägt und den man genießen sollte, ja.
Ja, ich versuche das auch schon auch sehr aktiv zu genießen. Und natürlich ist man, wie wir alle wissen, in so einem Beruf auch einige Tage von zu Hause weg und vielleicht nicht da, wenn schöne Dinge auch im Familien, Freundeskreis passieren, aber so ein Flug entschädigt dann schon auch. Und ich finde es ganz schön, wenn man sich bewusst macht, was man da machen darf, welche Verantwortung man trägt und vor allen Dingen, sage ich oft zu meinen Kollegen, was einem so anvertraut wird an Material, an Werten. Egal welches Flugzeug man fliegt, Flugzeuge sind per se nicht günstig, was den Materialanschaffungspreis angeht, aber was wir da so bewegen dürfen und wie viele Leute wir transportieren und in welcher Verantwortung man dort steckt, das tut jeder Busfahrer auch und auch jeder Autofahrer und jeder Verkehrsteilnehmer. Aber trotzdem ist es also ein Beruf, der auf jeden Fall weiterzuempfehlen ist.
Ja, und auch abgesehen vom Beruflichen, selbst wenn man jetzt, sag ich mal, im Verein oder an der Flugschule mit einer gecharterten Einmod unterwegs ist, selbst das sind ja schon Werte und das ist ja auch schon viel Verantwortung, ne?
Das meine ich auch, auf jeden Fall, natürlich. Auch einmotorige Flugzeuge, da gibt es ja auch eine Von- bis Spanne mit mittlerweile so toller Technik, mit so viel Unterstützung für Piloten. Es ist ja beeindruckend, was mittlerweile es geht. Bei einigen Mustern drückst du mittlerweile nur noch auf den Knopf und dann landen die zur Not auch alleine. Oder du hängst am Fallschirm, wenn es nötig ist, was man keinem wünscht. Aber da hat sich schon eine Menge getan und natürlich beziehe ich da auch die Kleinfliegerei mit ein, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, weil ich für mich finde, dass das auch noch ein richtiges Handwerk ist. Also eine 172 oder auch jedes andere kleinere Flugzeug bei vier Seitenwind und nasser Bahn, kurze Bahn vielleicht noch irgendwo zu landen, das hat was mit Handwerk zu tun und ist immer noch für mich die schönste Herausforderung beim Fliegen, wenn es um die Landung geht.
Ja, cool. Welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir beigebracht in deiner bisherigen fliegerischen Laufbahn? Wie hast du das erlebt? Wurden Fehler bestraft? Wurde damit offen umgegangen? Wie handhabst du das selber?
Ganz allgemein kann man ja sagen, dass Fehler jeden Tag passieren, egal in welchem Lebensbereich. Wenn man sie mal zählen würde, käme man bestimmt auf ein paar hundert. Ich habe kein schlechtes Ergebnis mit Fehlern gemacht. Ich habe jetzt auch, bestraft, habe ich nie mitbekommen. Für Fehler wurde ich in der Fliegerei nie bestraft. Im Sinne von irgendwie Bußgelder oder anderen Sanktionen, das nicht. Mir ist aufgefallen, dass es schon auch Leute im Cockpit gibt, die sich schwer tun, Fehler einzugestehen und sie vielleicht offen zuzugeben. Das ist nicht bei allen so, aber ich denke persönlich, dass es uns allen gut tut, wenn wir sehr offen und sehr aufklärend mit Fehlern umgehen und man sie vor allen Dingen auch zugibt. Also es tut mir nicht weh und es sollte niemandem weh tun, zu sagen, ich habe das nicht gesehen, ich habe das falsch eingeschätzt oder ich wusste das nicht. Jeder hat seine Lücken und von daher sollte man sehr offen damit umgehen und vor allen Dingen auch dankbar sein, wenn man eben auf einen Fehler hingewiesen wird. Denn nur durch die Dankbarkeit, die du dann zeigst, kriegst du eben auch den Hinweis, wenn du wieder einen Fehler begehst. Mhm. Es gibt nämlich garantiert auch Leute, die sonst sagen, ich lasse es jetzt, den auf eine Fehlsituation anzusprechen, weil ich vielleicht, weil es gar kein Gehör findet. Also Fehler zu vertuschen oder sie nicht offen zuzugeben, finde ich, ist eine Schwäche, die keine Schwäche sein sollte. Ja. Das finde ich ganz wichtig, denn wir fliegen, also man fliegt oft auch alleine im Kleinen, in der kleinen Fliegerei, gewerblich eben oft zu zweit oder zu dritt. Und ich sehe das so, dass man den anderen gedanklich immer im Boot haben möchte und ich ganz, ganz froh bin, dass der mich auf Fehler hinweist. Es wäre schlimm, wenn er das ab einem gewissen Punkt nicht mehr tun würde, der Kollege oder die Kollegin, einfach weil man die Wertschätzung für den Fehler, für die Aufmerksamkeit nicht abgibt. Ja. Fehlerkultur ist ganz, ganz wichtig und ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil eines sicheren Lebens, kann man sagen.
Ja, ich glaube, es ist beides wichtig, was du gerade gesagt hast. Zum einen, dass man ehrlich zu sich selber ist, Fehler zugibt, versucht selber an sich zu arbeiten, aber vielleicht auch, dass man Fehler, die man bei anderen erkennt, offen, aber gleichzeitig wertschätzend anspricht. Ja, ich glaube, beides ist wichtig, egal ob man die Fliegerei als Hobby betreibt oder als Beruf.
Ja, erzähl die Fehler weiter, können andere von lernen. Und wie oft trifft man Leute, die sagen, ey, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann kann man sich darüber noch ganz toll austauschen, lernen alle davon und gib sie einfach zu und sei dir nicht zu schade einzugestehen, dass du Fehler begehst. Ja. Das ist ganz normal. Ich meine keine groben, fahrlässigen Dinge, die sollte man natürlich vermeiden. Aber wenn man mal was übersieht oder auch falsch einschätzt, dann sei froh, dass es einer merkt und gib es zu und mach es nächstes Mal einfach besser.
Genau. Und das ist ja auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, um diese Kultur oder dieses Verhalten etwas zu fördern. Ja, wie bereits erwähnt, hast du da vor einigen Jahren was Blödes erlebt, sage ich mal. Du wurdest mehr oder weniger dazu gedrängt, einen Flug bei schlechtem Wetter durchzuführen. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, erzähl uns noch mal bitte ganz kurz, was das für ein Tag war. Was war das für ein Flug? Was hattet ihr davor? Mit wem warst du unterwegs? In was für einem Flugzeug wart ihr in der Luft?
Das war ein Wochenende, ich meine Samstag oder ein Sonntag, das Ganze ist schon locker 15 Jahre her. Es war im Grunde kurz nach Scheinerhalt, relativ knapp danach. Ich war wenig erfahren, hatte wenig Flugstunden, durfte eine 172er oder eine Eco-Klasse fliegen. Und wir waren zu dritt auf dem Weg von Lübeck nach Jüst und wollten dort ein anderes Flugzeug abholen, welches ich dann solo quasi zurückfliegen wollte. Wir wollten also zu dritt in einem Flieger hin und separiert in zwei Fliegern dann wieder zurück nach Lübeck. Wetter war ganz passabel, um und bei 2000 Fuß Untergrenze und gute 10 Kilometer Sicht in Lübeck. Tendenziell war klar, dass das Wetter über den Tag von der Nordsee her aus Westen kommt, sich verschlechtern sollte, allerdings erst ein bisschen später. Und wir waren grundsätzlich auch schon ein bisschen spät dran. Es herrscht jetzt kein großer Zeitdruck, aber wir waren so ein bisschen hinter unserem Zeitplan. Sind dann losgeflogen. Ich bin quasi nur mitgeflogen und habe den Flug genossen. Und ungefähr ab der Hälfte des Fluges sah man schon, dass sich das Wetter kontinuierlich etwas verschlechtert. Das heißt, die Wolkenuntergrenze sank ab. Das kennen wir vielleicht alle so etwas, ein bisschen, dass wenn die leicht absinkt, man das dann erstmal auch so hinnimmt und vielleicht mit runtersinkt und man sich dann irgendwie ein Limit setzt und sagt, naja, ich sage jetzt zum Beispiel, bis 1500 Fuß gehe ich mit, aber wenn es jetzt tiefer sinkt, dann kehre ich um. Und so wurde das, wie gesagt, ich bin nicht geflogen, aber das Limit wurde immer etwas runtergesetzt. Wir waren dann irgendwann schon so bei 800 Fuß über der Nordsee am Ende. Ist ja hindernisfrei, trotzdem keine Flughöhe, die man sich so unbedingt aussucht, finde ich. Ja, also das Wetter wurde tendenziell schlechter und mich überkam das erste Mal ein bisschen schlechteres Bauchgefühl, indem ich mir dachte, na, wie wird denn der Rückflug? Passt das vom Wetter noch? Und muss das denn auch sein? Und so sind wir da hingeflogen und gelandet auf Jüst und haben da erstmal eine Pause gemacht. Aber ich war mir zu dem Zeitpunkt dann nicht sicher, ob ich den Rückflug so antreten möchte.
Hast du diese Bedenken gegenüber deinen Mitstreitern formuliert? Und was waren das für Mitstreiter oder Mitflieger? Waren die erfahrener als du? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
Ja, wir haben das natürlich besprochen während des Fluges schon. Wir haben das ja alle gesehen, dass das so war. Wir haben das auch zusammen abgesprochen. Ich habe in dem Moment auch, ich war derjenige, der die wenigste Erfahrung hat. Ich habe mich auch ein Stück weit von denen ein bisschen mitziehen lassen, dass ich gesagt habe, ja, okay, wenn ihr es okay findet noch, so bei 800 Fuß, das wäre für mich jetzt grenzwertig, aber ja, gehe ich noch mit, können wir noch machen, können wir noch weiterfliegen. Die Insel rückte dann ja auch in greifbare Nähe. Aber die waren einfach erfahrener und da konnte ich mich auch ein bisschen drauf verlassen. Und wir haben das zu dritt besprochen, das war eine offene Diskussion. Man hätte das jetzt auch nicht gemacht, wenn einer gesagt hätte, ich finde das blöd. Dann hätte es bestimmt eine andere Lösung gegeben. Aber ich dachte mir in dem Moment auch, vertraue auch erfahrenen Leuten und dann schauen wir uns das an. Es gab dann am Boden natürlich auch die Diskussion über den Rückflug. Für die anderen beiden stand fest, dass das jetzt, wenn es hingeklappt hat, klappt es auch zurück. Und ich dachte mir, so richtig gut habe ich mich damit nicht gefühlt. Und ich muss dazu sagen, früher gab es, vor 15 Jahren, gab es auch Wettervorhersagemodelle und es gab auch die Möglichkeit, sich übers Internet wettertechnisch zu informieren. Ich glaube aber, dass es in heutigen Tagen noch genauer, noch angenehmer, noch komfortabler und noch professioneller klappt. Es sollte dann später auch so ein bisschen, Seenebel ist ja immer sehr schlecht vorherzusagen, aber es war klar, das Wetter wird sich weiter verschlechtern. Zu dem Zeitpunkt war es dann eben noch so wie bei der Landung und mich behagte dann so ein ganz kleines ungutes Gefühl. Es war aber, es war nicht so, dass sie gedrängt haben und gesagt haben, es muss jetzt losgehen. Der Flieger wurde zwar nächsten Tag gebraucht, von daher hat man sich selber vielleicht auch ein bisschen Ziel gesetzt, das wäre schon schön, wenn das Flugzeug jetzt zurückflöge. Aber richtiger Druck bestand da im Grunde nicht. Aber mir wurde schon dann eben, also die Jungs haben dann schon gesagt, wir fliegen da los. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich habe es ja gesehen, wie es ist, dann mache ich da mit. Okay. Und das hätte ich aus heutiger Sicht vielleicht lieber anders gemacht.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit Flam. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power Flam Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten Flam-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com. Okay, und zu dem Zeitpunkt warst du wahrscheinlich noch reiner Sichtflieger, oder? Du sagst, das ist schon lange her, war am Anfang deiner Laufbahn sozusagen. Warst du reiner Sichtflieger, nehme ich an. Und was war das für ein Flugzeug, wenn du da unterwegs wart?
Ich war reiner Sichtflieger, ich bin VFA geflogen, ich hatte noch keine Instrumentenflugberechtigung. Wie gesagt, wenig Flugstunden auf dem Zettel. Und das war auch eine 172er. Also wir sind mit 272er Cessna dann zusammen zurückgeflogen. Aber ich hätte eben nicht, und ich denke, daraus bestand auch so ein bisschen deren Plan B, wenn sich das Wetter weiter verschlechtert, und so kam es dann auch, sind sie dann eben, konnten die IFA zurückfliegen. Die konnten IFA Pickup machen, das habe ich mir nicht zugetraut und das möchte ich auch niemandem an dieser Stelle empfehlen. Also wer IFA nicht gelernt hat, sollte dies auch nicht einfach so auf eigene Faust probieren. Das kann man alles lernen, man versteht das auch irgendwann und man kann das auch, aber wer dort unerfahren ist, hält sich lieber aus Wolken fern, und so habe ich es auch gemacht. Aber um es vorwegzunehmen, wir sind dann los und die Wolken sackten auch einmal immer weiter ab, waren dann schon bei, ja, guten, manchmal 400 Fuß, manchmal 300 war das Schlechteste, und ich hing da über der Nordsee, nördlich der Inseln zumindest, wo wenig Verkehr war. In dem Bereich war wahrscheinlich sowieso wenig Verkehr bei dem Wetter. Ich habe mich bei FIS angemeldet, habe deren ein bisschen um Hilfe gebeten, dass sie mir so ein bisschen navigatorisch helfen und mir den Verkehr rund um mich herum ein bisschen frei halten oder mich gut informieren. Das waren super nette Kollegen damals, noch wie heute. Ich schätze sie sehr bei FIS, würde mich auch immer anmelden, würde ich jedem empfehlen. Da sitzen ganz, ganz tolle, kompetente und nette Kollegen, die da einen super Job machen, gerade wenn es im Sommer sehr voll ist auf der Welle. Aber ja, losgeflogen, zum Teil in Fetzen von 300 Fuß übers Watt, war wie so ein Robbenzählflug. Man konnte sich die Sandbänke anschauen und die Tierwelt beobachten. Aber es war natürlich anspruchsvoll, auch ein bisschen aufregend und auch stressig. Und das zu dem Zeitpunkt mit wenig Erfahrung war blöd und überflüssig aus jetziger Sicht. Es hat mich niemand gedrängt, aber ich habe dann schon gedacht, naja, wenn die das machen, dann mache ich das jetzt auch. 800 Fuß kriege ich hin. Dass es dann schlechter würde, hat keiner gesehen. Die Jungs haben dann IFA Pickup gemacht. Ich bin unten weiter. Bis zur Elbmündung war es blöd. Dann klar, das Wetter wieder auf. Ich war heilfroh, dass das so funktionierte. Aber aus heutiger Sicht, also und auch damals hätte ich gewusst, dass das Wetter dann sich noch weiter verschlechtert, mit noch Drizzelregen dazu und schlechten Sichten, wäre ich damals und heute sowieso an den Strand gegangen mit dem Krabbenboot auf Hüst und hätte mir noch eine Nacht abgewettert.
Ja, okay, alles klar. Also die anderen haben sich schön einfach gemacht, haben IFA-Pickup gemacht. Hattest du noch weitere Hilfsmittel, GPS dabei, oder warst du rein nach Sicht unterwegs mit Karte und Kompass?
Ich war ganz klassisch nach Sicht unterwegs. Es gab kein GPS, ich hatte eine ICAO-Karte auf meinem Knie. Meine Hände schwitzten und bin nach Kompass und Karte geflogen. Hatte ja FIS und habe dann auch ab und an mal gefragt, ob das alles noch so passt vom Track. Und wie gesagt, es war eine super Unterstützung. Die haben einem auch nicht das Gefühl gegeben, dass man sich jetzt selbstschuldig da in die Misere geritten hat. Die waren sehr hilfreich und haben einem im Grunde auch ein bisschen Mut gemacht. Und das war dann gut. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch heute nicht nochmal so machen möchte. Klar, heute würde ich dann auch ein IFA-Pickup machen. Es war ein Sommertag. Schlechter Sommertag, keine Vereisung zu erwarten, also das war kein Problem. Naja, eine Situation, die ich komplett falsch eingeschätzt habe und die ich mir gern erspart hätte.
Warum glaubst du, waren deine Mitflieger, deine Kumpels so go-minded? Spielte da vielleicht auch ein Tunnelblick eine Rolle, dass sie unbedingt das Flugzeug nach Hause kriegen wollten? Oder haben sie es einfach aus ihrer Perspektive beurteilt und sich gar nicht in dich hineinversetzt? Also, dass sie gesagt haben, ja, wir können ja IFA fliegen und haben gar nicht gedacht oder darüber nachgedacht, dass das für dich ein Problem werden könnte. Wie schätzt du das ein? Wie kam es dazu, dass sie da so locker mit umgegangen sind?
Ja, grundsätzlich, wie erwähnt, haben wir das alles offen besprochen. Sie haben mir aber wahrscheinlich durch deren Erfahrung haben sie sich gedacht, naja, sie haben Plan B, sie können zur Not IFA fliegen. Sie wussten, dass ich das nicht konnte. Wir sind aber alle davon ausgegangen, dass die Untergrenze so bei 800 bis 1000 Fuß bleibt. Und das war eben, sie wussten selbst auch nicht, dass das Wetter schlechter war. Ich denke nicht, dass da jetzt, es war kein spürbarer Druck, dass wir zurück müssen. Aber wir haben alle irgendwie empfunden, dass es schon ganz gut wäre, wenn das Flugzeug zurückkäme. Weil nächsten Tag war wieder Bombenwetter angesagt. Und das Flugzeug wurde auch gebraucht, es war schon verchartert, es war ausgeplant. Das war schon gut klar, dass das, es war offensichtlich, dass das schon gut wäre, wenn wir nach Hause kämen. Ob das jetzt ein reiner Tunnelblick im klassischen Sinne war, denke ich nicht. Aber ich habe mich schon an die Jungs gehalten mit mehr Erfahrung und gedacht, gut, wenn die jetzt losfliegen bei 800 Fuß, sind sie mir ein bisschen voraus, was ihre Erfahrung angeht. aber sie selbst haben sich vielleicht gedacht, naja, Plan B wäre dann einfach der IFA-Flug, dass es dann schlechter würde. Also sie haben mich nicht aktiv mit in die Misere geritten, das nicht, aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, oh, dann bleib lieber hier, wir können ja auch IFA fliegen. So auch nicht. Kein direkter Druck, aber irgendwie hat man sich die Erwartungshaltung vielleicht selber ein bisschen hochgeschraubt.
Okay, also hast du dich so ein bisschen mitgesogen gefühlt von den anderen, die mehr Erfahrung haben und du damals mit vergleichsweise wenig Erfahrung, hast gedacht, wenn die sagen, wir können fliegen, wird schon richtig sein.
Ja, also ein gewisses Vertrauen bestand da schon. Es bestand jetzt nicht die Situation, dass ich gedacht hätte, oh, ich bin jetzt hier ein Verlierer oder ein Versager, wenn ich nicht fliege, das überhaupt nicht. Aber ich dachte schon, naja, wenn die das machen, guten Gewissens und das Wetter ist wie eben, ja, dann habe ich ja gesehen, geht es. Ich alleine auf weiter Flur hätte das jetzt, ohne diesen vorherigen Flug, hätte ich gesagt, ich fliege heute nicht und ich fliege dann halt morgen. Weil ich finde, es gibt jetzt, ich kenne nur ganz, ganz wenig, eigentlich gar keinen Grund, warum es nicht auch eine Lösung geben sollte, so ein Flugzeug dann stehen zu lassen. Es gibt bestimmt Unannehmlichkeiten dann in irgendeiner Form, weil irgendwas nicht losgeht, wenn das Flugzeug nicht am richtigen Platz steht zur richtigen Zeit. Aber man hätte einfach sagen sollen, man fliegt nicht. Und ja. Das haben wir nicht gemacht.
Also du hast es jetzt schon angedeutet, aber vielleicht nochmal, wenn du das auf den Punkt bringst. Heute, ihr landet wieder auf Jüst, gleiche Situation, was würdest du machen?
Ich würde aus heutiger Sicht mit der Erfahrung von heute wahrscheinlich das auch noch kritischer sehen als damals. Ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal so machen. Also wie gesagt, es war nicht abzusehen, dass die Wolken bis auf 300 Fuß sinken, aber man hat dann irgendwie doch gedacht, als es soweit war und ich schon im Flug war, ach shit, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Dein Bauchgefühl hat es dir doch eigentlich schon vorher verraten, dass das vielleicht jetzt nicht die beste Idee war. Ich wäre da ein bisschen kritischer und würde mich heute auch mit mehr Möglichkeiten, die wir damals nicht hatten, noch ein bisschen besser aufs Wetter vorbereiten oder das Wetter einfach noch besser auch beobachten.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bei VFA-Flugvorhaben, gerade bei zweifelhaftem Wetter, ein bisschen Ersatzzeit, sage ich einfach mal, mit einplant, oder? Also, dass man durchaus in der Lage ist, den Flug zu verspäten, ohne dass man irgendwelche wichtigen Termine verpasst, wieder arbeiten muss, weil es kann ja immer mal passieren, dass das Wetter einem den Weiter- oder den Rückflug vermiest und ja, es ist leider eine häufige Unfallursache, dass Menschen dann trotzdem fliegen, in schlechtes Wetter kommen, die Kontrolle verlieren und dabei abstürzen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, das stimmt. Ich denke auch, ich sehe das genauso wie du, es gibt so viele Stellschrauben, die man selber beeinflussen kann, um so einen Flug zu einem guten Erlebnis zu machen. Du kannst zeitig da sein, du kannst Zeitdruck irgendwie vermeiden, du kannst genug tanken, du kannst so sehen, dass die Technik in Ordnung ist. Man kann sich um so viel kümmern und dann sollte es passen. Und dann besteht ja immer noch das Risiko, dass irgendwas passiert, womit niemand rechnet. Dass der Motor anfängt, Probleme zu machen, dass technische Ursachen gibt, dass ein Funkgerät ausfällt. Es gibt so viele Dinge, die mechanisch auch irgendwann passieren können. Aber wenn du bis dahin dich so gut vorbereitet hast, dass du zumindest das, was du beeinflussen konntest, abpufferst, dann bist du schon mal auf der guten Seite. Man ist nie gut beraten, schon 2-3 Stellschrauben nicht betätigt zu haben, die dich dann, wenn etwas Unvorhersehbares passiert, dann noch weiter in die Misere reiten. Und deswegen würde ich allen raten, also das immer so gründlich wie möglich zu machen. Der Mensch ist nicht zum Fliegen geboren, aber wir können die Möglichkeit nutzen und also Gründlichkeit und vor allen Dingen auch Zeit. Ich sagte ja, wir waren ein bisschen spät dran auch. Das sind alles Dinge, die man gut beeinflussen und auch verhindern kann, damit so ein Flugerlebnis immer sicher und vor allen Dingen auch schön bleibt.
Ja, gutes Resümee, wie ich finde. Denn ja, wenn es dicke kommt und dann noch zusätzlich zum Wetter andere Faktoren hinzukommen, dann sind wir wieder beim Schweizer Käsemodell, wo es verschiedene Scheiben mit Löchern gibt. Und wenn alle Löcher übereinander liegen, dann kommt es halt zum Unfall aufgrund von einer Vielzahl von Ursachen. Und ja, hast du gut gesagt, finde ich, dass man die Faktoren, die man selber beeinflussen kann, möglichst schon mal dahingehend beeinflussen sollte, dass der Flug sicher durchgeführt werden kann.
Das stimmt. Und wenn man das dann noch mit einer ganz gesunden Fehlerkultur, was wir eingangs erwähnten, verbindet, dann ist das so ein schönes Gesamtpaket, welches so viel Sicherheit an den Tag legt, dass Fliegen immer noch das Sicherste und vor allen Dingen das Schönste dann auch bleibt.
Ja, sehr schön. Gibt es Zum Abschluss, irgendetwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Irgendwas, was du noch nicht gesagt hast, was du noch ergänzen möchtest?
Ich denke, daraus, aus der Erfahrung kann man schon eine Menge ziehen, denke ich. Ich könnte mich teilweise wiederholen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass gerade wenn es darum geht, dass, wie viel man vielleicht tankt oder vielleicht bleiben wir beim Thema Fuel, genau, dass man vielleicht nicht zu knapp dran ist, dass man, auch wenn die Kosten an einigen Flugplätzen höher sind, dass man natürlich Geld sparen möchte und vielleicht auch sagt, oh, das Wetter ist heute so gut und wir fliegen dahin, da planen wir ein bisschen knapper an Sprit. Das sind so Dinge, die so Stressoren, die ganz blöde Auswirkungen haben können, wenn es dann doch etwas gibt, womit man nicht rechnet. Also ich würde einfach jedem an die Hand geben, dass man mit den vielen Stellschrauben, die man hat, immer ein Stück weit, nicht übertrieben, aber ein Stück weit mehr auf der sicheren Seite unterwegs ist.
Ja, also sich möglichst selber viele Reserven aufbauen in jeder Hinsicht, wo Sprit ein gutes Beispiel ist natürlich.
Sprit, Wetter, Zeit, Technik. Gerade wenn man jetzt auch Maschinen chartert, dass man sich wirklich Zeit nimmt, um nach dem Öl zu schauen, dass man sich wirklich Zeit nimmt, mal alles anzusehen. Da fliegen viele Leute mit. Menschen, die eigene Flugzeuge besitzen, kennen ihr Flugzeug in- und auswendig, die benutzen es dann auch vielleicht nur für sich und allein. Die wissen genau, was mit dem Flugzeug los ist. Aber dass man sich einfach gründlich Zeit nimmt und dann das auch gut genießen kann.
Ja. Sehr schön. Ja, danke, dass du das hier heute mit uns geteilt hast. Ich denke, es wurde deutlich, dass man sich unter keinen Umständen von anderen ja, unter Druck setzen lassen darf oder nicht zu sehr ermutigen lassen sollte, wenn vielleicht die eigenen oder gar gesetzliche Limits drohen, dadurch überschritten zu werden und es sich lohnt, standhaft zu bleiben. Ja, also nochmals danke an dich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, many happy landings und bis bald.
Danke, Martin. Mach's gut. Vielen Dank.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Und auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen auf diesem Wege.